Das große Ziel von uns ist, dass es hier an der Westküste von British Columbia dann letztendlich eine Stewardship-Economy gibt, die eine Alternative ist zu der Extraction Economy, wo hier nur Bäume geschlagen werden, Minen, Öl, Gas, Pipelines, dass man halt von dem, wir werden nie in Kanada nie davon wegkommen, aber dass wir Alternativen schaffen, dass vor allen Dingen Indianerstämme die Chance bekommen, ein ausgewogenes Wirtschaftsportfolio für sich selber, Geschäftsportfolio aufzubauen, wo ja Geld gemacht werden muss über Extraction, aber auch wo der Umweltschutz und Naturschutz bezahlt werden kann.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen spannenden Gast an Bord. Nein, nicht an Bord, sitzt fast auf der anderen Seite der Kugel, nicht ganz so weit, nämlich auf Vancouver Island. Es ist Frank Völker. Frank ist Bandmanager, aber ich verrate schon mal, es hat nichts mit Musik zu tun, sondern was mit Verwaltung, Administration. Du bist nämlich Bandmanager der Quaker First Nation. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Peter, für die Einladung zu deinem heutigen Podcast. Und ja, ich freue mich schon, ein bisschen was von den Quaker First Nation zu erzählen, dir und deinen Zuhörern.
Ja, sehr gerne. Ich frage natürlich erstmal nach deinem schönsten Walderlebnis. Ist bei dir was Besonderes, weil du beschäftigst dich ja auch beruflich viel mit Wald?
Das ist vollkommen richtig. Und ich habe mir viele von deinen Podcasts angehört und ich wusste dann, dass natürlich die Frage nach dem schönsten Walderlebnis kommt. Und ich habe natürlich jede Menge auszuwählen. Aber ein Erlebnis sticht wirklich raus, auch wenn es schon viele, viele Jahre her ist. Als wir damals die Grizzlybär-Beobachtungen, das Unternehmen für die Quaker, aufgebaut haben in Phillips Arm. Und wir hatten diese Türme gebaut, diese Beobachtungstürme. Und du kennst einen davon ja selber. Wir hatten die Situation, dass ich angeboten hatte, an einem Nachmittag, wo wir vormittags schon im Wald waren mit Touristen und ich den Guide spielen musste, weil unsere Guides, die wir trainiert hatten, hatten mir eine Woche vor Saisonbeginn gekündigt. Und ich war der einzige andere, der mit den Biologen gearbeitet hat, so ich musste dann einspringen. So, ich war dann also über den Sommer der Guide und wir haben den Leuten von Sonora Resort versprochen, dass sie eine private Führung bekommen würden am Nachmittag. Und die wollten dann mit dem Hubschrauber einfliegen. So, mit meinem Team haben wir dann ausgemacht, dass die mich dann mittags zurücklassen in der Nähe des Beobachtungsturms. Und der ist dann 15 Kilometer vom Bootssteg weg, mitten in der Wildnis, am Clearwater Creek. Und ja, wie es dann eben soweit war, dass die Beobachtung zu Ende war für die erste Gruppe, habe ich die dann noch begleitet an den kleinen Bus, den wir da haben, um die Gäste zu transportieren. Ja, habe mich dann von denen verabschiedet und die fuhren dann weg. Und ich war dann ganz allein mitten im Busch und habe mich dann wieder zurückgemacht auf den Beobachtungsturm. Es war Mittag und haben gedacht, okay, dann mache ich jetzt da schön Brotzeit und saß dann alleine auf dem Turm am Clearwater. Und da ist mir bewusst geworden, wie schön, dass es im Wald ist, aber noch schöner, wenn man alleine ist. Und da waren dann zwei wunderschöne Tiererlebnisse, die ich hatte. Wenn ich da saß und hatte meine Brotzeit, biss ein Stück von meinem Brot ab, ist ein Igel vorbeigeflogen und die Türme haben ungefähr eine Höhe von 3 bis 4 Metern. Und wie ich da saß, war der Adler fast auf meiner Höhe. Ich konnte jede Feder sehen, wie der da vorbei gesegelt ist und man hörte das auch und es war wirklich unglaublich. Und da haben gedacht, okay, wenn es so weitergeht, das ist natürlich nicht schlecht. Hat sich dann nichts weiter mehr getan. Ich war fertig mit dem Essen und die Leute mit dem Hubschrauber sind noch nicht gekommen. So, da habe ich mich dann ein bisschen auf den Weg gemacht und bin dann ein Trail gefolgt, ja, den die Bären und die Rehe und die Elk sich selber da im Busch gemacht haben. Habe mich da dann durch den Busch bewegt, entlang dem Clearwater Creek. und habe dann einen männlichen Bären dort gesehen am Clearwater, wie der sich langsam auf Sockheiser Simon eingestellt hat. Der war vielleicht 20 Meter weg von mir, hat mich aber nicht gesehen. Ich habe mich dann sehr ruhig verhalten, konnte den dann vielleicht so für 5 Minuten beobachten. War also wunderschön. Dann habe ich aber den Hubschrauber gehört. Dann habe ich mich dann langsam wieder davon gemacht und habe dann gehofft, dass der sich langsam auf den Weg macht vom Clearwater an diese Türme vorbei. Und bin dann eben an diesen selbstgemachten Helikopterlandeplatz gegangen, habe die Gruppe dort in Empfang genommen und sagt ihnen dann, wir müssen uns beeilen, wir müssen auf den Turm. Es ist gute Chance, dass wir einen riesengroßen männlichen Grizzlybär sehen können. Und wir haben es dann gerade in der Zeit geschafft, vielleicht war es 1 oder 2 Minuten. Ich hatte dann alle auf dem Turm, die waren sehr leise. Und dann ist der Grizzly ganz langsam durch den Clearwater Creek gelaufen an uns vorbei und die waren gerade mal 1 oder 2 Minuten auf dem Turm und haben dann so ein wunderschönes, majestätisches Tier gesehen. So, da war der Tag für viele Leute schon gerettet. Was für mich das einfach Wunderschöne war, war die Zeit, wo ich allein dort im Busch war. Also das war schon unglaublich. Und es war 2007, nach dieser langen Zeit ist es immer noch meine Erinnerung.
Cool, also wirklich cool. Ich hatte ja auch das Glück, ne, als ich die besucht habe, in Grizzly allerdings sehr viel weiter weg zu sehen. Wir wollten ja gerade weggehen und aus dem Augenwinkel, Moment, da ist noch was. Haben uns das noch mal angeschaut. Jetzt ist natürlich die Frage, du kommst aus Deutschland. Es hat dich nach Kanada verschlagen. Du bist Bandleader. Ist es die kleinste oder die zweitkleinste? Ist die kleinste aktuell, glaube ich, an der Westküste, ne?
Das ist korrekt. Als wir uns kennengelernt haben, war es die zweitkleinste Band. Leider hatten wir in den vergangenen 2 Jahren Todesfälle, die sehr unerwartet waren und sind jetzt mit 19 Stammesmitgliedern die kleinste First Nation in British Columbia.
So, und ist sie sehr klein. B, wie kommt es dazu, dass du auswanderst und wirst nicht Bandleader, sondern wie war's? Doch, wie heißt es jetzt? Administrator. Wir bleiben mal bei Administrator. der First Nation, das klingt ja fast wie so ein kleinen Jungentraum. Wie ist es denn dazu gekommen?
Also als erstes muss ich sagen, es war absolut nicht geplant. Ich bin ja von der Ausbildung her, ich war bei der Bundeswehr, war Offizier für ein paar Jahre, nach der Bundeswehr dann Bankkaufmann und war dann in München tätig in der Regionalfiliale. Und hatte da eben dann meine Abteilung. Und meine Eltern sind ja 1985 nach Kanada ausgewandert. Es war gerade die Zeit, ja, wie ich dann mit dem Abitur fertig war. Und normalerweise ziehen ja die Kinder aus. Und bei mir war es so, dass meine Eltern mir den Mietvertrag gegeben haben für die Wohnung und die Schlüssel, haben gesagt, du bist die Jüngste, wir haben dich durch die Schule gebracht. Jetzt mach mal. Und die sind dann ausgewandert, ja. So, bei mir sind die Eltern ausgezogen, anstatt umgekehrt. Und ich bin dann eben zur Bundeswehr gegangen, weil ich Studium haben wollte etc. Und dann bin ich eben zur Bank. Bei der Bank habe ich meine Frau kennengelernt. Und wir haben dann 1986 das erste Mal gemeinsam dann meine Eltern in Kanada besucht. Und da haben wir natürlich sofort den Kanada-Virus hat uns erwischt. Und da hatten wir uns dann entschlossen, ja, dass es für uns auch das Richtige wäre, nach Kanada auszuwandern. Und ja, 98 sind wir dann ausgewandert.
Nur ganz kurz eine Zwischenfrage. Also es ist ja nicht so einfach. Du kannst ja eigentlich, also zumindest heute, nicht einfach sagen, ich wandere mal aus, sondern das ist ja ein komplizierter Prozess, ne?
Es war damals ein langer Prozess und ein teurer Prozess, weil die ganzen Unterlagen müssen übersetzt werden etc. Dann die ganzen Gebühren müssen bezahlt werden. Wir hatten allerdings Glück, dass ein Abgeordneter für die Region, wo meine Eltern lebten, ja auch ein guter Freund von ihnen war. Und der hat für uns dann, nachdem er uns kennengelernt hat, ein Empfehlungsschreiben gemacht und hat uns das gegeben. Wir haben das dann mitten in unsere Bewerbungsunterlagen rein. Und damals war Bonn noch die, das war für meine Eltern. Wir mussten nicht zum Konsulat nach Berlin für ein Interview. Das haben die dann einfach gesagt, na, muss nicht sein, wenn der Abgeordnete da für euch die Verantwortung übernimmt, dann ist uns das recht. So die letzte Phase ging dann relativ schnell. Aber ja, war damals schon, ich weiß nicht, wie es heute funktioniert, aber damals ein langwieriger und auch teurer Prozess, nach Kanada auszuwandern. Und wir kamen hier nach Kanada aufgrund unserer Berufe im Finanzwesen und haben dann auch hier in dem Bereich angefangen zu arbeiten. Und das war wahnsinnig enttäuschend, absolut enttäuschend. Mein Glück war, dass ich über die Jahre immer meinen Eltern von Deutschland aus geholfen habe, Kunden zu bekommen für ihre Fishing Lodge. Das war das, was die in Kanada gemacht haben. Und hatte damit Erfahrung an der Seite sozusagen mit Tourismus. Und habe mir dann einfach in 2002 gesagt, ja, ich will hier kein Angestellter sein. Deswegen hätte ich in Deutschland bleiben können und hätte es einfacher gehabt. Wäre wenigstens meine eigene Sprache gewesen. Und dann sind wir eben, habe ich eine kleine Firma gemacht, selbstständigen Tourismus, und bin dadurch mit den Homaku First Nations in Kontakt gekommen. Das ist auch eine Band hier in der Nähe von Campbell River. Und ich habe denen dann geholfen, Werbung zu machen für ihr Grizzly Bear Unternehmen.
Also nur mal, wie geht das? Also ihr habt euch da irgendwo bei einem Bier zusammengesetzt oder so? Also ich meine, es ist ja nicht so, als ob die unbedingt auf Leute warten, die denen unter die Arme greifen. Das bahnt sich ja an wie alle anderen Geschäfte auch. Wobei ich mir immer noch vorstellen kann, dass es da vielleicht immer noch ein Tickchen mehr Reserviertheit gibt, oder ist das gar nicht so?
Es sind schon Vorbehalte, ja. Die nennt es hier Fresh off the Boat. Das heißt, die wo frisch eingewandert sind, haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und dann sind sie natürlich schon vorsichtig. Aber zu der Zeit war ich schon 4 Jahre mit meiner Frau im Land. Und wir kannten uns dann schon einigermaßen aus. Die Sprache war auch besser. Aber es kam natürlich darauf an, Cold Calling. Ja. Ich habe einfach das Telefon genommen und habe angerufen. Und hatte dann Glück, dass die Frau vom Häuptling der Homako, die sich mehr mit dem Tourismus der Indianer beschäftigt hat, interessiert war. Die hatten dann auch einen Consultant, der dann mit mir fast schon wie ein Einstellungsgespräch geführt hat. Dabei wollte ich nur deren englische Webseite ins Deutsche übersetzen. Und ich habe mir selber Website programmieren, HTML beigebracht zu der Zeit. Macht man heute nicht mehr so. Und hätte denen praktisch eine Spiegel-Webseite entwerfen können. Und das wollten sie dann auch und wollten auch deutsche Gäste haben, die ich ihnen auch bringen konnte. Aber relativ schnell haben sie mich gefragt, ob ich jemanden von ihnen trainieren könnte, der Manager von dem kleinen Unternehmen zu werden. Und das habe ich dann gerne gemacht. Und so nach 1,5 Jahren, ja, war die Person dann soweit. Und dann war für mich das eigentlich erledigt. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch, weil ich sehr viel auf dem Reservat dann gearbeitet habe, wo es Büro war, ich war ein bisschen schockiert, wie Kanada mit den Ureinwohnern umgeht und wie die leben und viel Alkoholismus und Arbeitslosigkeit. Das hat mir dann also, ja, da waren dann auch sehr viele soziale Probleme. Ich wollte da eigentlich nicht mehr sein. So, ich habe dann, wie der Vertrag ausgelaufen war, habe ich dann gesagt, so, ich verabschiede mich dann, habe meinen Exit-Report geschrieben. Und die Person, die ich trainiert hatte, war ja dann auch in der Lage, das kleine Unternehmen weiterzuführen. Und dann habe ich mich umorientiert. Was mache ich als Nächstes? Und dann habe ich gemerkt, dass ich süchtig war nach Grizzlybären. Das hat mich einfach wahnsinnig begeistert.
Da muss ich gerade mal einhaken. Du hast am Anfang bei deinem schönsten Walderlebnis gesagt, also da warst du ja nicht auf dem Beobachtungsturm. Der Grizzly war 20 Meter von dir entfernt, also zu Fuß. Ja. Ne? Also ihr wart beide unten. Richtig, also der Grizzly sowieso, aber du auch. Ja. Da hast du überhaupt keine Angst?
In aller Fairness, es war nicht so, dass er da einfach nur mit dem Wanderstock unterwegs war. Ja. Ich hatte natürlich mein Bärenspray, wenn was gewesen wäre. Und ich muss sagen, durch die Arbeit mit Homako, aber dann natürlich auch mit Quaker in Phillips Arm, kannte ich einige der Bären. Und ich hatte das Glück, mit Biologen zusammenzuarbeiten, die sehr erfahren waren im Umgang mit Bären, und habe von denen wahnsinnig viel gelernt, wie man sich verhält, die Warnzeichen zu erkennen und normalerweise, dass man sich dann eben auch aufmerksam macht, damit der Bär nicht überrascht ist. Und das war natürlich eine Verletzung der Regel, die ich da gemacht habe, aber ich konnte halt nicht anders. Aber ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich gut im Lesen des Verhaltens der Bären und schnellstmöglich dann auch einen Rückzug zu machen. Wobei die natürlich, wenn die jagen wollen, dann keiner ist so schnell wie ein Bär. Aber Bärenspray ist normalerweise dann schon eine gute Verteidigungstaktik. Aber ich muss sagen, ja, in den fast 20 Jahren, nur sind es über 20 Jahre, die ich in Phillips Arm bin und bei den Bären, kein einziges Mal war da eine Situation, die auch nur annähernd unangenehm oder gefährlich gewesen wäre. So, ja, von daher, also das war kein Problem.
Das muss ich nur mal zwischenfragen, ne? Und wir waren ja noch bei deinem Aufbau des Alternativgeschäfts sozusagen, ne? Ja.
Richtig. Und wie ich dann mitbekommen habe, ich möchte irgendwas mit Grizzlybären machen, habe ich einen Freund von mir, der Stammesmitglied ist, der Vivai Kai. Die sind hier auf Quadra Island, eine benachbarte Insel. Und der hat gesagt, dass eben in Campbell River eine sehr unbekannte kleine Band ist, die Quaker First Nation. Und er könnte, wenn ich will, eine Vorstellung für mich machen und dann könnte ich mit dem Chief vielleicht drüber sprechen, vielleicht hätten die Interesse, ein Grizzlybär-Beobachtungsunternehmen aufzubauen und würde dich das machen lassen. Und dieses Treffen kam dann zustande. Chief Steven, ja, wollte sich mit mir treffen, hat aber gleich von Anfang an gesagt, wir haben kein Geld, absolut kein Geld. Der ganze Stamm ist zu dem Zeitpunkt finanziert worden mit $28,000 pro Jahr vom Staat, das war's. Und hat gesagt, wenn ich das Geld irgendwie finde, dann ist er ganz bereit, mit mir zusammenzuarbeiten und er ist sehr interessiert. So, das bedeutete für mich, ich habe die ersten 2 Jahre für Quaker umsonst gearbeitet, war aber dann in der Lage, $400,000 Fundraising zu machen. Und damit konnten wir eben dann ja diese tollen Türme bezahlen, die Lizenzen, die es braucht für so ein Unternehmen. Und dann hat der Chief eben gesehen, ja, was ich für ihn machen kann und hat mich eben dann ja nach den 2 Jahren, nachdem ich das erste Mal bezahlt worden bin, hat dann eben auch gefragt, ob ich die Administration der Quäker auch übernehmen könnte. Und nachdem die Quäker kein Reservat haben, wo die Mitglieder leben, die sind alle ganz normale Bürger wie von Campbell River oder manche leben auf so Neuseeland, zu dem Zeitpunkt eine andere Familie hatten in Ontario gelebt, gab es diese ganzen sozialen Probleme nicht. Die hatten alle ihre Jobs und die lebten ganz normal, ja, wie in der Stadt, wie ich auch. Wie jeder andere. So, ich konnte mich dann praktisch auf andere Sachen konzentrieren. Und der Häuptling und ich, wir sind dann relativ schnell einig geworden, dass man diese kleine Band nicht wie den klassischen Stamm führen kann, sondern mehr wie ein Geschäft. Damit man dann eigenes Geld verdienen, um damit Dienstleistungen für die Mitglieder darzustellen. Und ja, das hat wunderbar funktioniert und heute ist Quaker zwar die kleinste Band, aber wir sind politisch sehr einflussreich. Wir haben auch einen wesentlich besseren Kontostand, wie er damals war. Und heute sind wir federführend für in bestimmten Bereichen, wo andere große Stämme mit 1.000 oder 2.000 Mitgliedern ja nur davon träumen können, was wir da machen und was wir an Neuheiten einbringen. Was dann andere Stämme natürlich, was wir hoffen, ja, kopieren, nachmachen und dann anpassen zu ihren natürlichen eigenen Verhältnissen. Und das große Ziel von uns ist, dass es hier an der Westküste von British Columbia dann letztendlich eine Stewardship-Economy gibt, die eine Alternative ist zu der Extraction-Economy, wo hier nur Bäume geschlagen werden, Minen, Öl, Gas, Pipelines, dass man halt von dem, wir werden nie in Kanada nie davon wegkommen, aber dass wir Alternativen schaffen, dass vor allen Dingen Indianerstämme die Chance bekommen, ein ausgewogenes Wirtschaftsportfolio für sich selber, Geschäftsportfolio aufzubauen, wo ja Geld gemacht werden muss über Extraction, aber auch, wo der Umweltschutz und Naturschutz bezahlt werden kann. Und das sind eben die neuen Methoden und Wege, an denen wir jetzt da arbeiten und Erfolge haben, aber auch natürlich viele Tiefschläge
erleben. Ja, also wir gucken mal gleich, was ihr habt ja schon wirklich irre viel erreicht, ne, muss man sagen. Vielleicht gehen wir nochmal zurück erstmal auf die Größe der First Nation. Es sind 19. Da können wir auch nach vielleicht auch nochmal kurz drüber reden, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, aber wir waren ja schon mal zusammen draußen und ich habe Steven auch gefragt, es ist schwierig, so ein Thema anzuschneiden. Ich weiß gar nicht, ob du dabei warst, habe ich immer gefragt, wie sieht denn das eigentlich aus? Ich weiß gar nicht, damals waren es, glaube ich, 21, ne? Mitglieder.
21, ja.
So nach dem Motto, sterbt ihr nicht irgendwann aus? So in der Art, ne, habe ich ihn gefragt, ne? Und der hat sinngemäß, sinngemäß aber geantwortet, so, wieso? Naja, sag ich, ne? Also, ich wollte ja nicht so drum herum reden. Man stellt sich das ja immer als komplette Lebensgemeinschaft vor. Aber du hast es ja schon gesagt, ein Teil lebt auf Neuseeland, ein Teil in Ontario. Ich weiß gar nicht, wie viel überhaupt in Campbell River zusammen sind. Auf jeden Fall ist die Vorstellung anscheinend eine völlig andere gewesen, weil so wie ich das sinngemäß verstanden habe, hat er gesagt, man kann natürlich auch zu- und abwandern. Es ist ja trotzdem eine Gemeinschaft von First Nations, richtig, die zwar abgegrenzt sind, aber sich trotzdem irgendwo zugehörig fühlen. Ne? Wo man sagt, wieso aussterben? Ne? Das waren, glaube ich, auch zwischendurch mal nur 13 oder so. Ne?
So wenig wie 6.
6 auch schon,
6 war die nächste Zahl, ja, die sie hatten. Ja. Und das ist ein sehr interessanter Aspekt. Und das wird dir jetzt da nach 7 Jahren dann erklären, was der Häuptling damit gemeint hatte. Und zwar, da ist ein ganz großer Unterschied zwischen den Stämmen, wie sie sich selber sehen, oder wie sie registriert sind bei Kanada, der Regierung, unter dem Indian Act. Und das ist ein Gesetz, das heißt immer noch so, ja, der Name müsste schon lange geändert werden, das ist so rassistisch, aber ja, die weigern sich, das zu ändern. So, die Quaker Indian Band. Wir sprechen immer von Quaker First Nation, aber der offizielle Name ist Quaker Indian Band, den die Quaker nicht haben wollen. Aber per Gesetz, per Regierung ist das ihr Name. Und unter dem Indian Act sind die registriert als Quaker Indian Band. Und die Quaker Member sind registriert auch unter dem Indian Act als Mitglieder der Quaker Indian Band. Der Chief ist auch, und der Häuptling, Stephen, ist der Häuptling der Quaker Nation. Und die Quaker Nation ist ungefähr 500 Mitglieder. Hm. Und die sind aber registriert unter dem Indian Act mit anderen Bands. Das war zum Beispiel, dass die Eltern oder die Großeltern gesagt haben, nachdem Quaker, und das ist vielleicht dann ein Thema für eine andere Story, warum sie so misshandelt worden sind, die konnten keine Dienstleistungen bieten für ihre Mitglieder. So, wenn es jemand eine Wohnung brauchte oder ein Haus, andere Stämme konnten das bieten. So, dann haben eben frühere Generationen gesagt, tut uns leid, aber wir müssen jetzt da transferieren. Und das ist im Sinne wie eine kleine Auswanderung. Und ich erkläre es den Leuten immer so mit mir selber, dass als ich und Kerstin, meine Frau, nach Kanada kamen, 5 Jahre später oder 4,5 Jahre später, haben wir die kanadische Staatsbürgerschaft angenommen. Und damit automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft verloren. So, ich bin Kanadier. Und das ist der einzige Pass, den ich habe, ist die einzige Nationalität, die ich habe. Ich werde immer Deutsches sein. Ich kann nicht aufhören, Deutsch zu sein. Und dasselbe ist mit den Mitgliedern, die von Quaker weggegangen sind. Die sind zwar dann vielleicht bei der Campbell River Indian Band oder der Cape March Indian Band registriert, aber sind natürlich Mitglieder der Quaker Nation. So, von der offiziellen Seite her sind es 19 Mitglieder. So wie sich die Quaker selbst verstehen, sind es fast 500. Wobei ich in aller Fairness sagen muss, von den 500 sind einige dabei, die gar nicht wissen, dass sie eigentlich Quaker sind, weil viele haben natürlich auch den Bezug verloren und leben einfach ganz normale nordamerikanische oder europäische Leben, wie jeder andere auch, und haben wirklich dieses Indianersein oder First Nationsein. Es ist nicht mehr der Lebensmittelpunkt. Das ist für viele dann mehr eine Erinnerung, so wie ich. Das ist auch ein witziges Beispiel wieder. Ja, ich komme von Bayern. Ich habe keine Lederhosen. Ich habe keine Haferlschuhe oder solche Sachen. Ja, nie gehabt, Gott sei Dank. Will niemand beleidigen, aber das war nie mein Ding. Ändert nichts an der Tatsache, dass ich Deutsche bin, der in Bayern geboren worden ist, damit auch Bayer bin und das immer bleiben werde. Aber jetzt nicht unbedingt ja an die bayerische Tradition gebunden bin.
Und da drängt sich natürlich die nächste Frage auf, so rein laienhafte Vorstellung. Du hast ja irre viel für die getan. Ne? Also muss man wirklich sagen, diese Band würde es natürlich trotzdem noch geben, aber sie wäre fast bedeutungslos. Ne? Also kulturell, hast du schon gesagt, ist es schwierig. Ich glaube, Stephen hat mir mal erzählt, seine Mutter, ich weiß gar nicht, lebt die noch, die Mutter von Stephen?
Ja, Sophie, 85, ja, im Mai 85 geworden. Und sie ist die Einzige, die die Sprache noch spricht.
Richtig, genau. Das hat er mir erzählt und er lernt. Ne? Wäre dann quasi der Zweite. Und wenn es so weitergeht, ist er dann wieder der Letzte, der sie spricht. Das ist das auf der einen Seite. Also das ist ja auch Teil der schrecklichen Geschichte, dass die Kultur praktisch großenteils ausgelöscht worden ist. Auf der anderen Seite gibt es sie natürlich schon noch. Ne? Immerhin gibt es die Sprache noch. Und das ist einfach so eine romantische Vorstellung. Gibt es da sowas, dass du in den Stamm aufgenommen wirst? Oder spielt das überhaupt keine Rolle? Oder ist das nicht möglich? Oder wie funktioniert sowas?
Sie könnten mir theoretisch die Sprache der Quaker ist Likwala. Und Sie könnten mir einen Likwala Namen geben. Und da könnte eine symbolische Adoption sein. Aber der Chief weiß, dass ich nach über 2 Jahrzehnten zu viel weiß, dass wir hatten mal die Unterhaltung darüber, ja. Und ich habe zu ihm gesagt, ich hoffe, das ist nicht irgendwann der Plan, weil ich bin mir darüber im Klaren, dass ich bei Quaker immer ein Außenseiter sein werde. Und ich bin damit auch einverstanden und okay. Ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, wo meine Wurzeln sind. Und was ich schlimm finde, ist, wenn nicht indigene Leute, so wie ich, dann rumlaufen und sagen, hey, schaut her, ja, der Stamm hat mir einen indianischen Namen gegeben, ja, was bin ich für ein toller Hecht. Ich hatte Gelegenheit, mich mit einigen, den sogenannten Hereditary Chiefs, zu unterhalten. Das sind die Häuptlinge, die aufgrund von der Familie Häuptling sind. Und das steht im Gegensatz zu, ich würde sagen, 90% aller Indianerstämme in Kanada haben einen gewählten Chief and Council. Und die sind dann wie ein Stadtrat und Bürgermeister, was eigentlich nicht traditionell ist. Und die haben mir halt dann schon gesagt, ja, es ist, auch wenn du den Namen hast, du wirst nie einer von ihnen sein. Und das ist auch richtig so. Und ich bin da damit absolut zufrieden. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Möglichkeit als City Slicker, ja, in Augsburg geboren, in München gearbeitet, bei der Bank, ja, U-Bahn, S-Bahn, das war mein Leben. Die letzten 25 Jahre so leben zu können, wie ich hier lebe, ich bin absolut zufrieden, ja, in der Dienstleistung für First Nations zu sein. Und den Erfolg, den wir haben, und ich sage das jetzt nicht einfach so, den haben wir deswegen, weil mit Chief Steven, also Häuptling Steven, zusammenzuarbeiten, das war einfach so ein Zufall und das ist aber so eine gute Zusammenarbeit. Alles, was wir geschafft haben, ist wirklich eine Teamarbeit. Und es wäre unmöglich gewesen, ja, wenn Steven nicht an mich geglaubt hätte und mir dann eben auch vertraut hätte und dann auch Risiken eingegangen ist. Ich hatte schon einige Ideen, ja, da wo man nicht wusste, okay, das können wir uns auch wieder auslöschen. Und er hat gesagt, okay, ja, wenn überzeugt bist, dass man das machen sollen. Er hat mir dann eben auch vertraut, hat mir aber auch die Möglichkeit gegeben zur Einsicht und dass ich den notwendigen Weitblick haben konnte, wie alles funktioniert, weil Nummer eins ist das hier ein anderer Kontinent, ein anderes Land, die Regierungen funktionieren anders da und dann noch in der indigenen Umwelt zu sein. Das sind so viele neue Faktoren für mich gewesen. Ich brauchte dann den Steven schon, um mich dort zurechtzufinden und dann die richtigen Wege einzuschlagen. So, da waren einige Risiken dabei. Dass wir das alles, was wir geschafft haben, ist, weil da wirklich gutes, großes Teamwork haben. Und heute sind wir in der schönen Situation, was sehr witzig ist. Ich war vor über 20 Jahren der Einzige, ja, der für Quaker gearbeitet hat. Und heute haben wir mit Freiberuflern und Angestellten haben wir mehr in der Administration arbeiten, als wir Stammesmitglieder haben.
Na gut, man muss dazu auch sagen, ihr habt ja businesstechnisch irre was gemacht. Also dafür ist diese Folge viel zu kurz. Aber ich darf mal kurz umreißen, was du erzählt hast. Also was ganz toll ist, ihr habt die Lachsfarm seid ihr losgeworden. Also die ist Küstengewässer verseucht. Baut da ein Schulungszentrum auf, ne? Also es ist wirklich irre. Also man muss ja immer noch mal sagen, also klar, die Band ist klein und das ist ja das, was zählt, ne? Also wie viele Member da irgendwo woanders noch sitzen, sich eventuell zugehörig fühlen oder nicht, spielt ja keine Rolle. Sondern dass die wirtschaftliche Kerneinheit sozusagen ist ja echt winzig, ne? Ja. Und dass ihr das schafft, also erstmal so einen Schritt zu machen, dann seid ihr so gut wirtschaftlich mittlerweile aufgestellt, dass ihr echt im Waldschutz wirklich was reißt. Also ich benutze das immer sehr gerne als Beispiel hier dafür, wie wenige Menschen, und sag mal, eigentlich ist der Chief und du, ihr zwei seid ja die Zugpferde, ne? Dass ihr das schafft, da riesige Waldstücke effektiv zu schützen. Das ist natürlich ein wahnsinniger Kampf gewesen. Das ist in Kanada sicher nicht einfacher als in Deutschland. Also es ist anders, aber nicht einfacher. Ne? Also da sind teilweise sind die Sitten da etwas rauer. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland möglicherweise höhere verwaltungstechnische Hürden. Ich glaube, das kann man mal mindestens sagen, das gibt sich nicht. Ich sage das nur deswegen, weil man auch hier in Deutschland viel machen kann, wenn Einzelpersonen das wollen. Also dafür seid ihr halt ein schönes Beispiel, weil gegen die Holzindustrie, gegen die Provinzverwaltung, die alle an einem Strang ziehen, nämlich Baum ab ist gut, da anzugehen, das war ein irre langer Kampf. Ne? Wir haben uns ja ständig ausgetauscht. Also ihr habt da wirklich was geschafft in diesem, das gehört ja, wenn ich richtig informiert bin, ne, zu dem Southern Great Bear Rainforest. Ne?
Ja.
Also das, der nördliche ist bekannt, der, unter Schutz gestellt und so weiter. Und ihr seid quasi hinten runtergefallen, weil bei euch dann umso mehr gehackt werden sollte und auch gehackt wurde. Vielleicht können wir noch mal kurz drauf eingehen, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist ja war auch eine, also Zufall war es nicht. Du bist ja derjenige, der den Schritt gemacht hat. Ne?
Diese Bekanntschaft, ja, und Freundschaft haben wir dem Guardian zu verdanken.
Ach.
Weil ich war im Internet gesurft und reiner Zufall war eine 700-Worte-Zusammenfassung von deinem Buch Hidden Life of Trees im Guardian. Und das haben wir gelesen. Und das hat mich sofort in gewisser Weise inspiriert. So Amazon, sofort Buch bestellen. Und ich habe das dann in einer Sitzung gelesen. Das ist jetzt kein Witz hier oder bloß, weil wir in deinem Podcast sind, dass ich das sage. Das war, ich habe das Buch am Stück gelesen, weil was mich so fasziniert hatte, war, dass mit dir jemand, endlich jemand da war in der Öffentlichkeit, der über den Wald und die Umwelt in einer Sprache gesprochen hat, die verständlich ist und die sofort eindringt. Und ich weiß, da ist sehr viel Kritik, die du da von Fachleuten ja dann dafür ertragen musst. Aber ich wusste, als ich das Buch las, das ist genau die Sprache, die gesprochen werden muss. Das ist eine Situation, die Leute verstehen. Und dann können wir hoffentlich ein bisschen mehr Verständnis für den Wald dann auch finden. So, als ich dann das Buch las, haben gedacht, ich muss mich mit dir treffen, weil ich hoffte einfach, dass eine Möglichkeit da, dich als Verbündeten zu bekommen für was wir machen wollen. Und zu dem Zeitpunkt war Quaker noch nicht der Position, wie wir heute sind. Ja, das war noch ziemlich am Anfang. Und ich habe mich dann eben an deinen kanadischen Verlag gewandt, an deinen deutschen Verlag gewandt, habe dann im Internet deine eigene E-Mail-Adresse gefunden, die aber gleich zurückkam, bin zu beschäftigt, ja, kann nicht mehr. Dann okay, ja, und dann habe ich eben dann auch an andere, die du im Buch beschrieben hast, an die gewandt, ob die unter Umständen eine Verbindung herstellen konnten. Und weil ich dem das gemacht habe, hast du dich aber dann trotzdem auf die erste E-Mail, die direkt an dich ging, wo die automatische Meldung kam, tut mir leid, ich bin zu beschäftigt, hast dich dann eben gemeldet. Und daraufhin haben wir ja dann den ersten, damals war es noch Skype, Skype-Call, arrangiert, ja, und ja, der Rest ist Geschichte.
Der Rest ist Geschichte. Und dann haben wir uns, haben wir die Gelegenheit genutzt, dass, bei dem Kinofilm ging es darum, der Regisseur, der Jörg Adolf, sagte, wir wollen Urwälder sehen, ne, so, Urwälder, Kanada und so weiter, oder vielleicht auch woanders, sag ich, nee, Moment, dann lass uns das bitte kombinieren, damit wir zwei uns auch mal sehen und ich eure Situation auch kennenlerne. Und es ging ja auch damals darum, dass du gesagt hast, lass uns mal dort mit Forstunternehmen treffen, mit Journalisten und so weiter. Hast du es dann alles arrangiert? Das war alles prima. Ich erinnere mich an eine Situation, das hat mir im Nachhinein so leid getan. Wir kamen da, also wir waren natürlich auf Sonora Island, einem super tollen Resort. Das ist ja wirklich das ein, ne, ein Öko-Luxushotel, so muss man es sagen. Wobei, ja, das ist gut angepasst. Das ist ja die Ausgangsbasis für euren Grizzly Bear Tourismus. Total irre Geschichte. Kann jeder mal recherchieren, Sonora Resort, wirklich irre. Auf jeden Fall, das ist ja schon ganz, ganz weit draußen. Entweder nur mit Wasserflugzeug oder mit Boot zu erreichen. Ne?
Ja.
Und von da aus geht es nochmal in Phillips Arms. Das ist ja das eigentliche First Nation Territorium, worum es euch geht. Ne? Und wo ihr dabei seid, richtig, große Waldstücke zu retten. Einen ganzen Teil habt ihr ja schon. Und mehr ist ja noch in Arbeit, aber man muss mal schauen, wie das klappt. Aber das ist toll. Auf jeden Fall sind wir da in dem Phillips Arms, also nochmal raus, weiß gar nicht, 20 Kilometer. Wie weit ist das von Sonora Island nochmal weg? So.
Ja, es kommt mit dem Boot ungefähr 20 Minuten.
So, ne? Also nochmal ein Stück raus.
Am Steg ist.
Wir landen da an dem Steg an, alles prima. Packen alle ihren Krempel aus und ne, Kamerateam und so weiter. Und Chief Steven begrüßt uns in seiner Muttersprache und der Kameramann schaltet zu spät ein. Also im Kinofilm hört man, glaube ich, noch zwei, drei Wörter und dann schaltet um auf Englisch. Ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob du dich auch noch erinnerst, dass du gesagt hast, also du hast das nur so noch nicht erlebt, dass der Gäste so begrüßt, ne? In der Muttersprache. Ich wusste das ja auch nicht. Du hast mir das hinterher gesagt und selbst wenn, hätte es nichts dran geändert. Der Kameramann hat leider zu spät eingeschaltet und dieser Film ist ja so entstanden, dass wir keine Szene gestellt haben. Das hätte man dem Chief auch nicht sagen können. Kannst du das nochmal machen? Ich glaube, das wäre sehr respektlos gewesen. Ich fände das natürlich im Nachhinein sehr berührt.
Es war das erste und das einzige Mal, dass er das gemacht hat. Wir waren jetzt da letztes Jahr im Juli, September, mit einer großen Gruppe draußen, haben alle eingeladen, die uns geholfen haben, die Special Forest Management Area zu kreieren, die ersten 8000 Hektar, die wir jetzt unter Schutz gestellt haben, und sind dann eben auf diese alte Fischfarm, die wir jetzt übernommen haben, aber natürlich nicht als Fischfarm führen, sondern das ist für unsere Guardians, ist das die Base of Operations. Und wir sind im Moment dabei, eines der Floathouses umzubauen in das Quaker Center of Excellence für Forschung für regenerative Forstwirtschaft, aber auch Kelp-Kultivation. Und da war auch eine relativ große Gruppe, die er dann eben auch auf der Farm dann, oder Field Station nennen wir es jetzt da, empfangen hat, aber alles in Englisch. Ja. So, sogar letztlich wieder. Ja. So, es war wirklich. Und drum ist mir das eben auch persönlich so hängen geblieben damals, weil ich weiß, wie schwer es sich tut, in der eigenen Sprache zu sprechen. Und dann vom größeren Publikum zu wissen, dass sind Kameraleute dabei, wo das später dann Kino international gezeigt wird. Er konnte nicht wissen, dass der Daniel vergessen hat, die Kamera anzuschalten. Und so, das war für ihn dann schon auch ein gewisser Druck und Belastung. Aber ich habe es einfach ganz toll gefunden, dass er es hat mir gezeigt, das war dann praktisch seine Zustimmung für das, was wir da gemacht haben, dich einzuladen, das Filmteam einzuladen und dann eben auch die ganzen anderen von der Forstwirtschaft einzuladen, die Presse einzuladen. Was ist normalerweise nicht seine Sache. Ich will nicht sagen, dass der Chief schüchtern ist, aber das ist ein Introvert. So, wenn es um Pressearbeit geht und solche Sachen, ja, er schiebt mich jetzt immer vor. Ich muss immer die Interviews machen und solche Sachen. Er ist da, er spricht mit dem Prime Minister, er spricht mit dem Premier und das macht er fantastisch, hat natürlich auch 40 Jahre Erfahrung, ist seit 40 Jahren Chief. Aber alles andere, wo ein großes Publikum da ist, das ist nicht unbedingt seine Sache. Und dass er eben sich dann diese Mühe gemacht hat und auch unter Umständen Risiko eingegangen ist, was falsch auszusprechen oder so, das hat mir gezeigt, dass er eben voll unterstützt hat, was wir damals gemacht haben. Das war für mich persönlich auch sehr wichtig.
Also Katze, falls du magst, wenn du ihn das nächste Mal triffst, gerne nochmal sagen, schöne Grüße. Und ich weiß das immer noch sehr zu schätzen. Also ich fand das total berührend. Also ich habe gesagt, in dem Augenblick habe ich das ja gar nicht registriert. Ich wusste ja nicht, dass der das sonst nicht macht. Aber als ich das erfahren habe, das ist, ich fand es wirklich total berührend. Und ich würde auch sagen, der ist sehr bescheiden. Sehr bescheiden. Ne? Hat übrigens netterweise auch noch einen Gruß. Damals war ja die Geschichte Hambacher Wald, ne? Abholzung, RWE, Braunkohle und so weiter, hat auch noch da die Hambi-Unterstützer gegrüßt, ne? In die Kamera. Also fand ich ganz toll. Also ein sehr, sehr umgänglicher Mensch, aber wie du sagst, ich würde auch sagen, leicht introvertiert, aber sehr sympathisch und halt bescheiden. Ne? Also das unterstreicht das ja, was du sagst, dass er schon auch ne, so mit Premierminister und so weiter redet, aber also tritt eher im Hintergrund auf. Ne? Also fand ich es ist ein sehr, sehr angenehmer Mensch. Kommen wir nochmal auf, oder auch so ein bisschen, ne, so ganz allmählich kommen wir zum Abschluss nochmal auf deine Arbeit zurück. Also das ist ja echt ein Lebenswerk, was du da gemacht hast. Also wenn man es nochmal rekapituliert, Bundeswehr, Finanzbereich, ausgewandert, erstmal so jahrelang geguckt, wo lande ich denn jobmäßig, ne, dann angefixt von Grizzlybären und dann über eine andere First Nation bei der Quaker First Nation gelandet. Das sind, also man kann natürlich an Schicksal glauben, man kann an Zufälle glauben. Auf der anderen Seite, du bist ja aktiv gewesen, so ist es ja nicht über dich reingebrochen. Ne? Du hast es ja gezielt angegangen, aber dass da sowas draus wird, also 8000 Hektar haben wir gerade mal gehabt, das sind 80 Quadratkilometer. Das ist eigentlich schon so Größe Nationalpark Schwarzwald. Nur was, was man so einordnet. Ne?
Natürlich für kanadische Verhältnisse ist es natürlich.
Naja, aber für eine kleine First Nation, 19 Leute, sind 80 Quadratkilometer auch in Kanada viel. Ne? Das muss man schon sagen. Die hat ja keiner hergeschenkt. Die habt ihr euch ja mühsam erarbeitet. Es ist ja nicht so, dass du sagst, also eigentlich ist das hier First Nation Land und die Regierung sagt, okay, das kriegt ihr dann zurückübertragen. So war es ja nicht. Ne?
Das war ein jahrelanger Kampf. Wir haben natürlich auch dann, weil wir in diesem Kampf so stark involviert haben, das hat natürlich auch Experten angezogen, die mit uns zusammenarbeiten wollten dann und die uns dann auch unterstützen konnten. Und das war sehr wichtig, weil der bürokratische Aufwand, du hast vorhin von Deutschland gesprochen, der Bürokratie, und das ist in Kanada vielleicht ein bisschen weniger. Leider muss ich dir mitteilen, es ist in Kanada wesentlich mehr.
Oh, okay.
Und das Land der Freiheiten, solche Sachen, das ist die Geschichte, die über Kanada erzählt wird. Und es wird dir deutlich, warum so viel Bürokratie in Kanada stattfinden muss. Denn ein Viertel von allen Leuten in Kanada, die ein Gehalt empfangen, arbeiten für die Regierung. Entweder für die Bundes-, die Provinzregierung oder für die Städte. Ein Viertel aller Gehaltsempfänger sind beim Staat beschäftigt. Die brauchen natürlich Arbeit. Und damit wird Bürokratie geschaffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Kampf ist manchmal wie gegen Windmühlen. Und je nachdem, wer an bestimmten wichtigen Positionen sitzt, sind einzelne Leute manchmal, ja, die sagen, Daumen rauf oder Daumen runter. Und das ist sehr, sehr schwer, weil dann muss man wieder dann mit Anwälten arbeiten und den Gerichten, um dort weiterzukommen. Aber die 8000 Hektar sind eigentlich nur der Anfang. Unser Pilotprojekt ist hoffentlich Ende 2026 abgeschlossen und hat dann eine Landmasse von 53.000 Hektar.
Also nur ganz kurzer Einschub, das ist so viel wie Nationalpark Bayerischer Wald plus Nationalpark Harz zusammen. Und ich finde, auch für kanadische Verhältnisse ist das schon ganz ordentlich.
Aber es ist wichtig, dass dieses Pilotprojekt, wo wir dann bereit sind, mit anderen Stämmen die ganze Information zu teilen, weil wir wollen, dass die uns kopieren. Und zusätzlich zu dem, was wir an Land schützen, wollen wir dann auch noch die beiden Inlets, Phillips Arm und Nachbar-Inlet Frederick Arm, auch noch in eine sogenannte Marine Protected Area umwandeln. Und es fragt mich nicht, was die Oberfläche da ist, aber das könnte das Ganze dann locker auf 100.000 Hektar bringen, wo dann Marine Environment und Land geschützt werden. Und das wäre dann wirklich eine, wie in einem Labor, wo du ein Modell hast, das dann wirklich auch den ökonomischen Wert von unserer Stewardship-Wirtschaftsidee, wo sich beweisen lässt, dass es finanziell rentabel ist, Bäume leben zu lassen und Natur leben zu lassen. Und im Moment haben wir das meiste Einkommen über Kohlenstoff, Carbon, die Carbon-Märkte. Und weil Quaker diese Carbon-Offsets, die wir kreieren, weil wir den Wald geschützt haben, kann sich genau nachweisen lassen, wo das herkommt. Eben aus Phillips Arm. Da ist kein Betrügen möglich und weißt du selber, die Carbon-Märkte, ja, die hatten da großartige Probleme. Die nennen das hier Providence, also so die Herkunft dieser Carbon-Offsets ist also garantiert bei Quaker und auch wer das war. Und so die Geschichte der Quaker First Nation ist da sehr, sehr wichtig und dass die Leute eben ihre eigene Verfassung geschrieben haben, dass Umweltschutz ist eines der höchsten Gesetze, die sie haben, die sie motivieren, die sie führen. Und deswegen sind wir mit unseren Offsets auch, können wir nicht nur in dem freiwilligen Carbon-Markt handeln, sondern in dem sogenannten Compliance-Markt, wo die Betriebe ja Steuern zahlen müssen, diese Carbon-Steuer. Und das können sie offsetten, diese Steuer, indem sie Carbon Offsets kaufen und bezahlen da natürlich wesentlich mehr, wie im Voluntary Market oder sogar im staatlichen Markt. So, wir haben eine Situation geschaffen, wo wir die Spitzenpreise bekommen für Carbon. Und damit können wir praktisch diese Stewardship Economy finanzieren. Und wir hoffen, dass andere Stämme, wenn die sehen, dass der kleinste Stamm in BC so etwas auf die Beine stellen kann. Und das sind dann eben Stämme mit 500.000 oder 2.000 Mitgliedern und viel größeren Territorien, dass die sagen, okay, bevor wir jetzt da, was die Provinzregierung will, bevor wir jetzt da ins Forstgeschäft einsteigen, traditionell, industriell und nur Bäume abhacken, weil jetzt ist unsere Zeit, können sie, das ist meine Hoffnung, dass sie sagen, in unserem Wald, wir tun einen Teil vom Wald behandeln, wie Quäker ihren Wald behandeln und nutzen nur einen anderen Teil vom Wald zum Holzschlagen, anstatt im ganzen Territorium Holz zu schlagen. Aus wirtschaftlichen Gründen sind sie im Moment dazu gezwungen, das zu machen. Wenn wir mit unserem Modell erfolgreich sind und andere überzeugen können, haben wir eben die Möglichkeit, dass wesentlich weniger Holz geschlagen werden muss. Weil oft, das ist ja das andere, ich weiß nicht, ob in Deutschland die Gesetze genauso sind oder die Vorschriften, aber in dem Moment, wo du eine Forstlizenz besitzt und da ist ein bestimmtes Volumen vorgegeben, das muss geschlagen werden, ob das jetzt nun wirtschaftlich ist oder nicht, ob das jetzt zu Gewinn oder Verlust führt, spielt keine Rolle. Weil wenn es nicht geschlagen wird, kriegt es jemand anderer. Und da kommt jemand anderer in deinen Lizenzbereich, in dein Lizenzgebiet und schlägt sozusagen deine Bäume, weil du die wirtschaftliche Entscheidung getroffen hast, nein, das machen wir jetzt da nicht. Und das wollen wir halt verhindern. Und dadurch, das kommt wieder zurück, was wir am Anfang gesagt haben, wenn wir ein ausgewogenes Wirtschaftsportfolio kreieren können für andere Stämme, die Holz schlagen wollen, aber nicht in dem brutalen Maßstab, wie Forstbetriebe das heutzutage machen, hoffen wir ja, dass es zu wesentlich mehr Waldschutz kommen wird, als wir im Moment sehen.
Das ist ein schönes Schlusswort, einfach was Hoffnung macht. Also ihr stoppt nicht an den eigenen Grenzen. Ich fand das übrigens auch sehr schön, weil das, was du gesagt hast, du willst, dass ihr kopiert werdet. Davon hat Quäker ja direkt nicht unbedingt was. Es geht um Netzwerken. Es ist auch schön, dass wir uns so kennengelernt haben und darüber Freundschaft geschlossen haben. Mittlerweile gibt es ja auch Connections zur Hochschule Eberswalde, Professor Pierre Ebisch und einen neuen Studiengang. Bei euch läuft ja was Paralleles in der Ausbildung junger Stammesmitglieder. Ne, zu Forest Warden heißt es, glaube ich, bei euch. Ne?
Forest Keeper. Bei uns waren sie Forest Keeper
genannt. Ja, ne? Auch wunderschön. Also das heißt, da finden sehr schöne Parallelentwicklungen statt. Also meine Hoffnung wäre natürlich, dass sich irgendwann mal die jungen Leute auch austauschen, dass wir Älteren über Ideen brüten und dass sich so eben letztendlich auch ein globales Netzwerk aufbaut. Ne? Das ist ja genau dein Ziel. Du, wenn aus unseren letzten Gesprächen, so viel darf ich verraten, guckst ja auch über den nördlichen Kontinent auf den südlichen Kontinent, also auch Richtung Südamerika.
Ja. Das ist richtig, ja.
Was wirklich cool ist, also nochmal, es macht total viel Hoffnung, dass man sieht, wie wenige, um nicht zu sagen einzelne Personen, Einfluss nehmen können auf große Waldschutzgebiete. Und wie du es gerade gesagt hast, schön, dass du es nochmal ergänzt hast, dass die Bürokratie bei euch noch viel schlimmer ist. Die Art und Weise, wie Wald behandelt wird, ist mal mindestens genauso ungünstig wie hier. Und trotzdem habt ihr das geschafft. Es hat lange gedauert. Ja, man braucht Geduld. Also letztendlich fast so viel Geduld wie ein Baum. Es braucht seine Zeit.
Ja, gutes Beispiel.
Aber man muss dranbleiben. Also super. Also vielen, vielen Dank, lieber Frank. Ganz liebe Grüße an Kerstin. Und
richtig aus.
Ich freue mich, dass du bei mir gewesen bist und dass du hoffentlich für ganz, ganz viele Menschen eine Inspiration geworden bist, dass man sieht, ja, es gibt vieles Schlechte auf der Welt. Ja, also wir könnten uns jetzt auch in den Bereich Politik vertiefen, da wird es dann noch schlimmer. Aber trotzdem gibt es immer überall Licht und ihr schafft da wirklich was ganz Großartiges. Und ich bin mir sicher, von euch wird man in den nächsten Jahren noch einiges hören. Vielen Dank.
Hoffe ich auch und vielen Dank für die Einladung, Peter.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.